Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Es fängt an mit gelegentlichen Schmerzen und kann bei ungünstigem Verlauf mit einem künstlichen Kniegelenk enden. Bei der Knie- oder Gonarthrose wird die Knorpelschicht, die das Gelenk schützt, mit der Zeit immer dünner. Oft geht dieser Verschleiß mit Entzündungsprozessen einher, die zusätzliche Schmerzen verursachen. Ein wichtiger Risikofaktor ist das Alter. Je nach Studie wird die Häufigkeit bei über 60-Jährigen in Deutschland auf 30-60% geschätzt. Was aber nicht heißt, dass nicht auch jüngere Menschen unter Knieproblemen leiden können. Unfälle, Übergewicht oder erbliche Veranlagung können ebenfalls den Knorpel schädigen. Ist der Verschleiß noch nicht weit vorangeschritten, gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Verlauf hinaus zu zögern. Muss doch irgendwann ein künstliches Gelenk her, bietet die moderne Orthopädie auch da inzwischen eine ganze Reihe von Verfahren. Kniearthrose, wann braucht es ein neues Gelenk? Das ist heute das Schwerpunktthema der Sprechstunde. Sie können sich wie immer gerne daran beteiligen, Fragen stellen oder Ihre Erfahrungen schildern, entweder indem Sie anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de und schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer mit in die Mail, wenn Sie zurückgerufen werden möchten. Ab ungefähr 22:45 beantworten wir dann Ihre Fragen zum Schwerpunktthema hier in der Sendung. Davor blicken wir nach den Nachrichten ab 10.35 Uhr in unserem wochenaktuellen Sendungsteil auf eine Reihe anderer aktueller medizinischer Themen. Viele Fälle von Atemwegserkrankungen, besonders durch das respiratorische Syncytialvirus, kurz RSV, belasten aktuell die Kinderkliniken in Deutschland. Wir fragen nach, wie angespannt die Lage ist und was sich dagegen unternehmen lässt. Außerdem blicken wir auf ein Medikament, das gerade in den USA zugelassen wurde und das Diabetes Typ 1 bei Kindern verzögern soll. Was dahinter steckt und was das für die Therapie der Erkrankung bedeuten könnte, besprechen wir später in einem Interview. Und schließlich nach den Nachrichten um 11.05 Uhr hören Sie einen neuen Beitrag aus unserer Serie Der besondere Fall, in der wir seltene Erkrankungen vorstellen, bei denen die Diagnose und die Suche nach der passenden Therapie oft einer Detektivarbeit ähneln. Heute geht es da um einen speziellen Gendefekt, mit dem eine junge Familie konfrontiert ist. Soweit der Überblick zur heutigen Sendung. Als Experte für unser Schwerpunktthema ist Privatdozent Dr. Stefan Kirschner bei mir im Studio, Direktor der Orthopädischen Klinik der Vidya-Kliniken in Karlsruhe und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Endoprothetik. Guten Morgen, Herr Kirschner.
Guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Herr Kirschner, lassen Sie uns erstmal zu Beginn einen Blick auf das Körperteil werfen, um das es heute geht. Wie ist unser Knie aufgebaut? Können Sie das einmal ganz kurz beschreiben, skizzieren?
Jawohl. Ein faszinierendes Gelenk, was unseren Oberschenkelknochen mit dem Unterschenkelknochen verbindet. Das Kniegelenk ist letztlich aus drei Teilgelenken aufgebaut. Die zwei haben Sie jetzt schon mental dabei. Einmal die innere Oberschenkelrolle und die äußere Oberschenkelrolle. Und der dritte Gelenkanteil wird zwischen der Kniescheibe und der Oberschenkelrolle gemacht. Und dieser dritte Gelenkteil ist vor allen Dingen für die Bewegung verantwortlich, weil an unserer Kniescheibe unser Kniestreckmuskel befestigt ist und der uns letztlich ein bewegtes Leben beschert.
Jetzt sprechen wir in dieser Sendung über Kniearthrose. Was genau ist Arthrose? Was passiert dabei am Knie?
Genau. Arthrose, wie Sie schon eingeführt hatten, hat vielfältige Ursachen. Wenn wir auf die Endstrecke gucken, um die es jetzt heute hier geht, dann bedeutet eine Arthrose, dass der Knorpel im Gelenk weniger geworden ist oder gänzlich verbraucht ist und dass das Gelenk entsprechend in seiner Funktionsfähigkeit stark eingeschränkt ist. Ein wichtiger Punkt, der immer zur Überraschung wahrgenommen wird. Der Knorpel selber ist eigentlich gar nicht innerviert. Das heißt, wir merken nicht, wenn wir weniger Knorpel haben, sondern wir merken erst, wenn das Gelenk vollständig dekompensiert ist und dann zusätzliche Symptome dazutreten, wie ein Gelenkerguss oder auch eine Bewegungseinschränkung, dass irgendetwas mit diesem Kniegelenk nicht stimmt. Mhm. Der Knorpelschaden selber ist schon viel länger da und das ist auch ein bisschen die Krux, die wir dabei haben, dass die ersten Stadien, wenn die Erkrankung losgeht, unbemerkt sind und der Patient häufig kommt, wenn relativ viel Knorpelschaden schon vorhanden ist.
Das heißt, was sind dann typische Symptome, an denen ich erkennen kann, okay, das deutet jetzt auf Kniearthrose hin?
Also natürlich tut das Knie selber weh. Ganz typisch ist, wenn man beispielsweise mit der Familie oder mit Freunden längere Spaziergänge macht, dass einem das zunehmend beschwerlich fällt. dass gegen Ende einer längeren Gehbelastung dann Schmerzen auftreten. Wenn die Arthrosestadien weiter fortgeschritten sind, dann ist es auch so, dass das Aufstehen und die ersten Schritte dem Patienten Beschwerden bereiten. Und häufig berichten die Patienten auch, dass eine gewisse Steifigkeit in dem Bein da ist. Also es fühlt sich nicht mehr so beweglich an. Und die Patienten werden dann selber eher ein kleines bisschen träger und weniger bewegungsorientiert.
Und das kann kontinuierlich verlaufen, aber auch so in Schüben kommen.
Genau. Also die Arthrose oder die Gelenke sind vor allen Dingen im Frühjahr und Winter etwas empfindlicher. Deshalb haben die Patienten häufig auch zu diesen wechselnden Jahreszeiten mehr Beschwerden mit den Gelenken. Und dann sind natürlich immer irgendwelche persönlichen Events, bei denen plötzlich viel mehr Belastung auf so ein Gelenk kommt, auch immer eine Ursache, dass die Beschwerden plötzlich zutage treten.
Das heißt aber im Umkehrschluss auch, die können auch mal wieder nachlassen, die Beschwerden, beispielsweise so ein bisschen jahreszeitlich oder von dem Aktivitätslevel abhängig.
Genau, die Arthrose führt nicht immer zu den gleichen Beschwerden, sondern wir müssen uns zum Beispiel bei den geringeren Arthrosestadien, es gibt vier einfach, um das mal ganz grob einzuteilen, wenn Sie eine Arthrose Grad 2 haben, dann kann dieses Gelenk nicht mehr die maximalen Belastungen aushalten, die sie als junger Mensch mal geleistet haben. Das spielt für die meisten von uns im Alltag keine Rolle. Das heißt, der Patient mit einem Arthrose Grad 2 ist im Wesentlichen beschwerdefrei. Wenn er jetzt meint, er möchte an irgendeiner größeren Wanderung oder einem Lauf teilnehmen, die auch kniebelastend sein können, dann kann es sein, dass die Belastbarkeit des Knies deutlich überschritten wird und dass dann Symptome auftreten, das Gelenk geschwollen ist und dann entsprechend Schmerzen entstehen. Also es geht bei der Arthrose immer darum, wie viel kann das Gelenk noch leisten, welche Bewegungen oder Aktivitäten stressen das Kniegelenk sehr. Und wie kann ich meinen Lebensstil darauf einstellen, dass ich möglichst wenig Beschwerden habe.
Wer ist denn besonders von Arthrose betroffen? Ich habe in der Anmoderation kurz die Zahl genannt, bei den über 60-Jährigen 30-60%, je nach Studie.
Genau, also die Zahlen basieren häufig auf Röntgenbildern. Und wir wollen uns natürlich vor allen Dingen um Patienten kümmern, die tatsächlich Beschwerden am Knie haben. Also die gute Nachricht für einen guten Teil der Patienten ist, sie haben zwar im Röntgenbild eine sichtbare, meinetwegen milde Arthrose, aber im Alltag überhaupt keine Beschwerden. Und dann brauchen sie auch keine weitere Behandlung, sondern bestenfalls eine Beratung, was sie tun können, damit die Arthrose nicht übermäßig schnell weiter fortschreitet. Zu den Risikofaktoren waren einige in der Anmoderation schon genannt. Ganz wesentlich ist ein erhöhtes Körpergewicht. Da ist das Kniegelenk besonders empfindlich für. Das Hüftgelenk reagiert nicht ganz so dramatisch. Das heißt also, ein schweres Übergewicht prädisponiert zu einer Gelenkarthrose. Ein weiterer wichtiger Faktor ist eine größere Gelenkfehlstellung. Also wenn die Beine stark nach außen oder nach innen verzogen sind, dann muss sozusagen jeweils die eine Hälfte des Kniegelenkes das ganze Körpergewicht tragen. Und das funktioniert auch nicht gut. Und dann ist es leider so, dass Unfälle oder Sportunfälle zu Verletzungen im Kniegelenk führen. Da ist wichtig zu nennen natürlich die Kreuzbandruptur, aber auch Meniskusschäden. Die Menisken sind sozusagen Bremspuffer in unserem Kniegelenk. Wenn es durch irgendeinen Unfall zum Verlust des Meniskus kommt, ist die Arthroseentwicklung wesentlich beschleunigt.
Mhm. Welche weiteren gesundheitlichen Probleme kann denn so eine Kniearthrose verursachen, wenn sie nicht rechtzeitig behandelt wird und eben sich dieser beschleunigte Prozess einstellt?
Ja, die Patienten haben immer häufiger Beschwerden. Die Gehstrecken, die Patienten absolvieren können, werden immer kürzer. Und dann ist es ja so, dass wir alle soziale Wesen sind, also davon profitieren, dass wir mit anderen Menschen zusammentreffen können, unser eigenes Leben gestalten können, mit Einkaufen, Freunde besuchen und so weiter und so fort. Die fortschreitende Arthrose nimmt uns aus diesen Interaktionen raus. Das heißt, die Menschen brauchen dann Unterstützung bei der hauswirtschaftlichen täglichen Versorgung. Es gibt natürlich eine soziale Verarmung und es gibt die Probleme mit den Schmerzen und mit den Schmerzmitteln, die für den Patienten natürlich auch sehr belastend sind.
Jetzt haben wir über die Ursachen und auch die Risikofaktoren gesprochen. Da ist ja immer die andere Seite, wenn man das umdreht, die Prophylaxe. Was lässt sich konkret gegen Arthrose unternehmen, um vorzubeugen?
Genau, also das mit dem Körpergewicht hatte ich schon genannt. Das möchte ich dann nicht noch die ganze Sendung weiter fortführen. Ein ganz wichtiger Punkt, der besonders fürs Kniegelenk oder für alle Gelenke gilt, aber für den Menschen insgesamt, seien Sie einfach ein kleines bisschen beweglich. Die moderne Welt, in der wir leben, bietet ganz viele Annehmlichkeiten, die im Prinzip darauf abzielen, dass wir immer weniger körperlich unterwegs sind oder leisten. Und dafür ist unser Bewegungsapparat und insbesondere die Gelenke sind nicht dafür gemacht. Das Gelenk wird ernährt, wenn Sie das Gelenk bewegen. Die Bewegung sollte so sein, dass keine übermäßigen Belastungen auf das Kniegelenk kommen. Also Sie sollen nicht von Mauern springen, irgendwelche extremen Dinge. Aber es ist sehr nützlich, wenn Sie beispielsweise abends nach dem Abendbrot noch eine Runde spazieren gehen. Natürlich für den ganzen Menschen, aber Ihr Kniegelenk hat dann quasi noch mal eine Runde Ernährung bekommen, so wie Sie Abendessen gehabt haben, hat Ihr Kniegelenk dann noch mal frische Versorgung bekommen, weil, wie gesagt, das Gelenk nur durch Bewegung ernährt wird und den Knorpel kann man sogar ein kleines bisschen trainieren. Das heißt, wenn Sie nie rumlaufen, wird der Knorpel immer schrumpeliger und kleiner, ohne dass Sie eigentlich eine Arthrose haben. Und wenn Sie den Knorpel regelmäßig maßvoll belasten, dann haben Sie einen relativ vitalen Knorpel, in dem auch viel Stoffwechsel stattfindet.
Ernährung des Knies haben Sie jetzt einige Male gesagt. Gehen wir da vielleicht noch ein bisschen ins Detail. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Wie wird das Knie dann ernährt bei Bewegung?
Genau. Also der wesentliche Teil in allen Gelenken und natürlich auch im Kniegelenk ist die Kniegelenkskapsel, ist übrigens auch der Ort, an dem die Schmerzen in unserem Kniegelenk entstehen. Und die Kapsel ist sehr gut durchblutet und die Gelenkflüssigkeit selber ist quasi ein Filtrat aus dem, was wir im Blut dem Gelenk anbieten. Und das Gelenk ernährt sich dann durch das, was durch die Gelenkschleimhaut dort abgegeben wird und umgekehrt. Gibt es natürlich auch Verbrauchsprodukte aus der Nutzung des Kniegelenkes im Gelenk und die werden auch durch die Gelenkkapsel wieder abtransportiert. Also bewegen Sie Ihr Kniegelenk oder bewegen Sie alle Gelenke, dann haben Sie was dafür getan.
Wenn das mit dem Vorbeugen jetzt nicht so gut klappt wie erhofft und man sucht Arzt oder Ärztin auf, wie wird da diagnostiziert, wie weit die Arthrose schon fortgeschritten ist und was man dann daran anschließend tun sollte?
Genau, es fängt natürlich mit der Anamnese an, um rauszukriegen, was gibt es jetzt an familiären Risikofaktoren oder was gibt es in der eigenen Biografie für Events. Gab es beispielsweise Sportverletzungen oder gibt es irgendwelche Tätigkeiten, die sehr kniebelastend sind? Das ist Arbeiten in beengten Räumen, in tief gebückter Haltung mit stark angewinkelten Kniegelenken. Das sind solche Risikofaktoren, die man erfassen muss und wo man gemeinsam mit dem Patienten nach Lösungen sucht, diese Risikofaktoren zu vermindern. Körpergewicht wollte man nicht mehr ansprechen.
Haben Sie jetzt doch nochmal gemacht, aber
das, ja. Ein kleiner Reminder war das noch. Dann geht es natürlich mit einer körperlichen Untersuchung weiter. Der Orthopäde guckt halt, ob eine entsprechende Achsfehlstellung schon da ist, Gelenkschwellung oder eine Bewegungseinschränkung. Ein ganz wichtiger Punkt, wir merken gar nicht so sehr, wie steif wir werden, aber unsere Gelenke brauchen eine möglichst freie Beweglichkeit und dann kann es ganz nützlich sein, wenn der Arzt Ihnen sagt, dass Sie da etwas tun können, wenn man dann quasi die Früharthrose auch weiter herauszögern kann, wenn man an der Beweglichkeit selber wieder arbeitet. Und abschließend machen wir klassischerweise ein Röntgenbild, gerne unter Stehbelastung, weil wir dann quasi indirekt sehen können, wie hoch der Knorpel im Gelenk eigentlich noch ist. Und wir sehen unter der Stehbelastung, wie das Gelenk sich selbst im Raum darstellt.
Nach der Diagnose kommt die Therapie, haben Sie jetzt eben auch schon kurz darauf hingewiesen. Und da hören wir zu Beginn dieses Themenblocks einen Beitrag von meiner Kollegin Anneke Meyer. Sie hat am Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie der Uniklinik in Mainz ein Team bei einer Operation begleitet, das einer Patientin ein individuell angepasstes Kniegelenk eingesetzt hat.
Kurz nach 8 Uhr morgens am Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie an der Uniklinik Mainz. Oberarzt Thomas Klonczynski und sein Team bereiten die erste Patientin des Tages für ihren Eingriff vor.
Da liegt Ihr ganz persönlicher Plan. Danach operieren wir jetzt.
Die Patientin hat sich für eine Rückenmarksnarkose entschieden, kann also theoretisch den Eingriff miterleben. Die beruhigenden Medikamente, die sie vor der Narkose bekommen hat, wirken aber so gut, dass sie schon einnickt und nicht mehr viel davon mitbekommt, was der Arzt sagt. Für die Operation wird das Bein angewinkelt und aufgestellt. Das Team bespricht sich noch kurz und dann geht es los mit einem einzigen langen Schnitt über das gebeugte Knie.
Ja, so, jetzt haben wir uns die Kniegelenkskapsel dargestellt. Jetzt wird das Kniegelenk eröffnet.
Ein Schnitt an der Innenseite des Knies und dann kann die Kniescheibe nach außen geschoben werden. Das ist wichtig, sonst kommt das Team nicht an das beschädigte Gelenk heran. Die Reste von dem, was einmal die Menisken waren, werden entfernt. Auch die Kreuzbänder sind kaputt und stören mehr, als sie helfen. Für den Rest der OP spielt das Skalpell keine große Rolle mehr.
Jetzt geht es los mit der Bohrmaschine. Das muss auch grün sein.
Um das Implantat ganz genau einzupassen, müssen die Knochen exakt zugeschnitten werden. Für diese Resektion wird eine Schablone benutzt. Ein Sägeblock, der genau vorgibt, in welchem Winkel geschnitten werden muss. Und der darf natürlich nicht verrutschen.
Jetzt wird der Sägeblock also fixiert mit der Akkubohrmaschine, mit sogenannten Bohrpins, die ähnlich einer Schraube konfiguriert sind, gerade. Ja.
Thomas Klonschinski legt den Bohrer beiseite und lässt sich die Knochensäge anreichen. Schmale Schlitze in der Schablone geben vor, in welchem Winkel das Sägeblatt auf den Knochen trifft.
Jetzt geht diese Resektion der Knochenoberfläche los.
Nachdem die Seite des Gelenks im Schienbein fertig vorbereitet ist, wird entsprechend auch der Oberschenkelknochen zurechtgesägt. Für die richtigen Prothesen werden dann noch kleinere Löcher bzw. Keile gebohrt. Die sind für die sichere Verankerung notwendig. Anschließend werden die Schnittstellen von Fett, Blut und Knochensplittern gereinigt.
Durch einen kleinen Hochdruckreiniger, der startet jetzt.
Ähnlich wie eine Zahnkrone werden dann auch die Teile der Knieprothese über die Knochen gestülpt und mit einem speziellen Zweikomponentenkleber einzementiert.
Hier kommt jetzt die Schienbeinprothese. So, und jetzt wird es nochmal laut. Die wird jetzt in den Knochen hineingeschlagen.
Damit nicht Metall auf Metall reibt, kommt zwischen obere und untere Prothese eine Kunststoffeinlage. Die Kniescheibe wird zurück übers Knie geschoben und alles noch einmal gereinigt.
Aus unserer Sicht ist die schwerwiegendste Komplikation ein bakterieller Infekt. Dazu gehört zum Beispiel auch, das Kniegelenk nach der Operation nochmal zu spülen und zu reinigen.
Die Operation ist fast geschafft. Thomas Klonschinski fängt an, die Wunde zu schließen. Und die Patientin ist auch wieder wach.
Eine Reportage von Anneke Meyer. Und bei dieser Patientin im Beitrag, da war jetzt bereits eine Operation nötig. Wenn wir kurz noch mal einen Schritt zurückgehen, Herr Kirschner, bevor wir im Detail auf künstliche Gelenke schauen. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es davor, wenn die Beschwerden noch nicht so ausgeprägt sind?
Ja, wir hatten schon darüber gesprochen, dass immer ein Gleichgewicht zwischen der Belastbarkeit und der Belastung des Knies da sein muss. Das heißt, wenn ein Knie mal symptomatisch geworden ist, dann kann es vorübergehend mal nützlich sein, das mit zwei Unterarmgehstützen zu entlasten. Und wenn ein schmerzhafter Gelenkerguss da ist, dann sind besondere Medikamente, die sogenannten nichtsteroidalen Antiphlogistika, sehr nützlich. Die Hälfte der Medikamentenwirkung ist die direkte Schmerzbeseitigung. Die andere Hälfte der Wirkung ist, dass die Entzündung, also die Ergussbildung im Gelenk dabei vermindert wird. Damit man diesen Effekt erreicht, muss man diese Medikamente aber auch einige Tage einnehmen. Minimal sind es sicher 5 Tage, es dürfen aber auch gerne mal 14 Tage sein. Wenn das Knie dann keinen Erguss mehr hat, ist es häufig so, dass die Beschwerden auch deutlich günstiger sind und der Patient sich wieder normal bewegen kann.
Diese entzündungshemmenden Schmerzmittel, wie werden die da appliziert?
Typischerweise in Tablettenform, dass man morgens und abends eine davon nimmt oder je nach Präparat auch an mehr Zeitpunkten des Tages. Häufig haben diese Medikamente Nebenwirkungen auf unseren Magen-Darm-Trakt, sodass man häufig ein zweites Medikament braucht, damit man Magenulzera vermeidet oder Verdauungsbeschwerden vermeidet. Daneben ist es aber auch wichtig, dass diese Medikamente insbesondere am Knie auch gut wirken, indem man sie in Form einer Salbe aufträgt und man bei einer so lokalen Anwendung natürlich den Vorteil hat, dass man die Nebenwirkungen auf den Magen-Darm-Trakt nicht hat.
Wenn jetzt doch eine Operation, ein künstliches Gelenk nötig wird, was sind dann die gängigsten Verfahren?
Genau, ein Verfahren, was nicht zur Prothese gehört, aber wir hatten vorhin schon über die Achsfehlstellung gesprochen, ist, dass ein Bein beispielsweise in Europa stark in eine O-Beinrichtung verschoben sein kann und auf der Innenseite, also nur der Hälfte des Knies, der Knorpel verschlissen sein kann. Dann müssen wir verschiedene Untersuchungen machen, um zu analysieren, wo genau diese Fehlstellung herkommt. Und für einen guten Teil dieser Patienten bietet es sich an, diese Achse zu korrigieren, also eine Umstellungsosteotomie zu machen und quasi den äußeren Bereich des Kniegelenkes, der bisher nicht so stark verschlissen ist, in die Belastung zu bringen und den inneren verschlissenen Teil entsprechend stark zu entlasten. Diese Umstellungsosteotomie ist ein altbekanntes, sehr bewährtes Verfahren und man hat halt den Vorteil, dass das eigene Gelenk da bleibt.
Wie werden diese Prothesen angepasst, jeweils an die jeweilige Patientin oder Patienten?
Genau. Also wenn wir keine Umstellung oder keine gelenkerhaltenden Maßnahmen mehr durchführen können, dann gilt es genau zu analysieren, welche Bereiche des Kniegelenkes verschlissen sind. So ähnlich wie eben bei der Fehlstellung gibt es auch einen guten Teil der Patienten, etwa ein Drittel, in manchen Regionen auch mehr, bei denen nur der innere Teil verschlissen ist, ohne dass eine große O-Beinstellung da ist. Für diese Patienten ist eine Teilprothese, bei der nur der innere Teil des Kniegelenkes ersetzt wird, häufig eine gute Alternative. Für diese Patienten müssen beide Kreuzbänder noch intakt sein. Dafür gibt es entsprechende radiologische Untersuchungen oder auch Kernspinnenuntersuchungen. Und dann kann man diese Patienten sehr gut mit einem viel kleineren Eingriff versorgen. Und sie haben zudem das normale Bewegungsgefühl, dass das Knie hat, wenn beide Kreuzbänder halt intakt sind, also ein relativ natürliches Bewegungsgefühl, trotzdem eine Prothese drin ist.
Vielleicht noch ganz kurz, wir haben eine halbe Minute noch bis zu den Nachrichten. Da wurde eben das Thema bakterielle Infekt angesprochen. In wie viel Prozent der Operationen droht das, kommt das vor?
Genau, das sind in der Regel unter 1% oder um 1% im kurzfristigen Verlauf. Über eine Dekade raus können das schon mal mehrere Prozente sein und es gehört zu gefürchteten Komplikationen der Endoprothetik.
Und wir haben einen ersten Hörer in der Leitung.
Ja, hallo.
Herr Trottmann, guten Morgen, wenn ich richtig informiert bin.
Richtig, Peter Trottmann ist mein Name aus Bayern.
Hallo Herr Trottmann, danke für den Anruf und ja, Ihre Schilderung, Ihre Frage bitte.
Also vielleicht ganz kurz, bevor ich zu meiner Frage komme. Ich bin jetzt 50 Jahre alt. Vor 3 Jahren ging es los, dass ich im rechten Knie Schmerzen hatte. Ich habe vorher für meine Verhältnisse relativ viel Sport gemacht, also Schwimmen, Laufen, Radfahren. Laufen so, ich sag mal, bis maximal 10 Kilometer, also kein Marathon oder ähnliches. Und dann, weiß ich noch, war Ostermontag, wir waren beim Grillen und dann habe ich gemerkt, in der Kniekehle fängt zu stechen an. Ich habe mir nicht viel Gedanken gemacht, weil ich war 2 Tage vorher mit dem Rennrad unterwegs, mit neuen Rennradschuhen, habe mir gedacht, na, vielleicht unten die Klitz falsch eingestellt. Und es ist aber dann im Laufe der Woche immer schlimmer geworden und dann bin ich zu meinem Arzt und der hat eine Baker-Zyste prognostiziert, die allerdings nur ein Symptom ist und bei weiterem Nachforschen hat man festgestellt, Arthrose im Knie. Jetzt war ich heuer am Anfang des Jahres nochmal in der Röhre. Inzwischen ist es so weit, dass das Knie innen, außen und hinter der Kniescheibe nahezu keinen Knorpel mehr hat. Ich bin dazwischen auch mal operiert worden, das heißt Mikrofraktur im Gelenk, in der Hoffnung, dass das austretende Blut so eine Art Knorpelersatz bilden soll. Und der aktuelle Stand ist, dass ich jetzt im Januar dann Hyaluronspritzen bekommen soll. Jetzt wäre nämlich meine Frage, soweit ich informiert bin, setzt sich ja dieses Hyaluron in den Restknorpeln an, um den ein bisschen zu stärken oder wie auch immer. Macht es in meinem Fall jetzt wirklich noch Sinn, wenn schon fast kein Knorpel mehr vorhanden ist?
Herr Trottmann, vielen Dank für die ausführliche Schilderung. Ich gebe Ihren Fall zur Bewertung direkt weiter an unseren Experten, Herrn Kirschner, im Studio.
Ja, guten Morgen. Sie sind ja schon selbst Spezialist, haben die wesentlichen Dinge alle sehr gut aufgearbeitet. Ich hätte 1-2 kleine Nachfragen. Das Osterfest ist ja häufig auch mit geselligen Feiern und durchaus reichhaltigem Essen vergesellschaftet. Die Frage, die ich an der Stelle habe, ist bei Ihnen mal eine Gichterkrankung festgestellt worden oder gibt es erhöhte Harnsäurewerte bei Ihnen?
Eigentlich nicht, weil ich seit ich 35 bin regelmäßig auch Vorsorgeuntersuchungen mache und die Blutwerte alles immer in Ordnung waren.
Prima. Die Mikrofrakturierung müsste man jetzt abschätzen, wie gut das tatsächlich funktioniert hat. Das Kernspinnen hilft uns nicht immer so weit, wie wir eigentlich möchten. Man würde, genau wie Sie gesagt haben, es muss schon noch ein bisschen Knorpel drin sein, damit Hyaluronsäurespritzen Sinn machen. Eine gute Möglichkeit ist einfach, Röntgenaufnahmen unter Stehbelastung zu machen, um zu schauen, ob zwischen den beiden Knochen noch ein bisschen Restknorpel ist. Dann kann man das schon probieren. Jetzt haben Sie aber auch geschildert, dass die Ergüsse schon relativ lange da sind, auch eine Baker-Zyste da ist. Da muss man ein bisschen zurückhalten mit der Erwartung sein, dass das noch gut funktioniert. Wenn sich eine größere Baker-Zyste gebildet hat, dann ist es in der Regel so, dass das Gelenk dann schon etwas stärker geschädigt ist.
Herr Trottmann, vielen Dank für den Anruf. Und Herr Kirschner, lassen Sie uns noch kurz erklären, was ist eine Baker-Zyste? Der Begriff ist jetzt mehrfach gefallen.
Genau, wir hatten vorhin schon davon gehört, dass unsere Gelenkkapsel unser Kniegelenk ernährt und auch die Stoffwechselprodukte wieder abtransportiert. Wenn jetzt ein Kniegelenk dauerhaft überlastet ist, dann bildet die Gelenkkapsel ganz, ganz viel Flüssigkeit, um so viel Unterstützung zu geben, wie möglich ist. Das ist aber letztlich zu viel für das Gelenk. Und die Stelle an unserem Kniegelenk, die die dünnste Kapsel hat, also den geringsten Widerstand, das ist hinten in der Kniekehle auf der Innenseite zwischen zwei Muskeln. Und dort stülpt sich diese Gelenkkapsel mit dem Gelenkerguss aus und formt diese Baker-Zyste. Genau wie der Hörer gesagt hat, ist nur ein Symptom dessen, dass das Kniegelenk dauerhaft überbelastet ist und dauerhaft einen Erguss hat. Und dann bildet sich so eine Baker-Zyste, die abgesehen von der lokalen Beeinträchtigung sonst keinen Krankheitswert hat.
Mhm. Uns haben auch viele Fragen per Mail erreicht. Jetzt haben wir wieder eine halbe Minute bis zu den Nachrichten. Deswegen ganz kurz, bis zu welchem Alter kann man eine Umstellungsosteotomie sinnvoll durchführen, fragt eine Hörerin.
Genau, also es geht um die biologische Reaktionsfähigkeit des Menschen. Aktive Menschen kann man sicher bis 55, wahrscheinlich auch bis 60 Jahren umstellen. Da spielt aber auch das Rauchen beispielsweise eine wichtige Rolle. Das vermindert die Zeit, bis zu der man eine sinnvolle Umstellung machen kann.
Und wir haben eine Hörerin in der Leitung, Frau Hennermann aus der Nähe von Frankfurt. Guten Morgen, Frau Hennermann.
Guten Morgen.
Ihre Frage bitte.
Also ich habe am 14. Februar dieses Jahres eine Arthroskopie machen lassen. Da wurde der innere Meniskus war ziemlich kaputt und der äußere war auch angeschlagen. Also es wurde alles abgeschliffen und ja gut, ich habe dann gedacht, es wird gut. Der Arzt sagt auch, es wird wieder. Aber ich habe immer noch Schmerzen. Ich habe jetzt 6-mal Hyaluronspritzen bekommen. Aber es ist nicht besser geworden. Also ich habe ständig Schmerzen. Ich habe jetzt immer so eine Bandage über dem Knie. Dann kann ich mich einigermaßen gut bewegen. Aber es ist ja keine Lösung.
Das heißt, Ihre Frage wäre, welche therapeutischen Möglichkeiten gibt es jetzt noch?
Was gibt es noch, ja.
Ja, vielen Dank für den Anruf, Frau Hennermann. Herr Kirschner.
Genau, also Frau Hennermann, ich darf vielleicht noch kurz nachfragen, wie Ihr Lebensalter ist.
Also ich bin 85 Jahre, aber ich bin sehr fit und war auch immer sehr gelenkig und also ich habe sonst gar keine Probleme.
Ja, bitte missverstehen Sie mich nicht, aber wir hatten es vorhin schon kurz angedeutet, dass die Arthrose auch einen gewissen Altersbezug hat und da sind Sie mit 85 Jahren schon dabei, dass man eine Arthrose in Betracht ziehen muss. Genau. Also die Menisken selbst sind ja quasi so ein kleines bisschen Bremsklötze oder Puffer in unserem Kniegelenk. Wenn die verschlissen sind und die entfernt werden müssen, fehlt diese Pufferwirkung natürlich. Die Frage, die dann also bleibt, ist, wie viel von dem Knorpel ist noch vorhanden und wie gut wird dieses Knie geführt? Also um weiterzukommen, genau wie vorhin schon, würde man wieder stehende Röntgenaufnahmen machen, um zu schauen, wie viel Knorpel ist eigentlich noch da. Und der ärztliche Kollege untersucht ihr Knie, guckt, wie viel Kraft sie in dem Bein haben, um dieses Knie selber zu bewegen. Weil wir auch wissen, wenn sie mehr Muskulatur haben, eine bessere Führung von dem Knie haben, dass die Beschwerden dann durchaus weniger werden. Nach den 6 Spritzen Hyaluron scheint da nicht mehr viel zu holen zu sein. Da ist die Frage, ob sie Schmerzmittel bekommen haben, um die Ergüsse und auch den Arthroseschmerz selbst ein bisschen günstig zu beeinflussen, dass sie vielleicht wieder ein bisschen Aktivität haben können.
Bewegen, das ist kein Problem, aber immer Schmerzen. Und auch wenn ich mich abends ins Bett lege, habe ich Schmerzen. Ich habe dann immer so ein Kühlkissen, das lege ich ans Knie, das mindert es etwas. Also ich habe auch den Eindruck, dass das immer so ein bisschen entzündet ist, besonders an der Außenseite.
Nehmen Sie diese entzündungshemmenden Medikamente?
Also ich habe schon ganz viel Ibuprofen genommen und dann meinte der Arzt, es ist nicht gut, wenn ich zu viel nehme. Also nehme ich keins, wenn es nicht sein muss, nehme ich nichts. Ja.
Also man kann die lokale Salbenanwendung mit solchen nicht-steroidalen Antiphlogistika machen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und dann muss man aber dem auch ins Auge blicken, dass man vielleicht die Aufnahmen unter Belastung einmal durchführt. Wenn eine fortgeschrittene Arthrose da ist, muss man darüber nachdenken, ob man ihnen einen Oberflächenersatz ins Kniegelenk implantiert.
Vielen Dank für den Anruf, Frau Hennermann. Jetzt ist mehrfach der Begriff Hyaluronspritze gefallen, auch beim vorherigen Anrufer. Vielleicht gehen wir da noch kurz drauf ein, welche Wirkung haben solche Spritzen oder sollen solche Spritzen haben?
Genau, die Wirkung von Hyaluron ist nicht ganz eindeutig belegt. Insgesamt ist es so, dass Hyaluron ein Teilbaustein der Knorpelsubstanz ist. Im Wesentlichen ist der Knorpel ja kaum noch lebendig, sondern oben sind diese vielen tollen Fibrillen, also eine besondere Konfiguration von Bindegeweben, die sehr, sehr viel Wasser speichern. Im Prinzip können wir sagen, ein gesundes Gelenk ist eigentlich wassergepuffert. Sofern noch Knorpel vorhanden ist, kann die Hyaluronsäure diesen Knorpel unterstützen, also quasi dieses Netzwerk, in dem das Wasser gespeichert wird, unterstützen. Dafür ist es natürlich erforderlich, dass auch tatsächlich noch Knorpel vorhanden ist, sonst kann die Hyaluronsäure keine sinnvolle Wirkung mehr entfalten.
Wir haben einen weiteren Anrufer in der Leitung, Herr Schmitz aus Kaiserslautern. Hallo, Herr Schmitz.
Ja, hallo, guten Tag.
Sie haben auch eine Frage zum Thema Arthrose.
Ja, ich habe eine Frage, und zwar, was eventuell auslösen könnte. Und zwar, meine Frage ist die, Verspannung von den Muskeln im Knie oder im Bein, nicht im Knie, im Bein, Unterschenkel oder Oberschenkel, wenn die verspannt sind, können sich solche Verspannungen auswirken auf Arthrose?
Vielen Dank, Herr Schmitz, für den Anruf. Ja, die Frage gebe ich auch weiter an Herrn Kirschner. Wie sieht es aus, Muskelverspannung im Umfeld des Knies, kann das Arthrose begünstigen?
Genau, wir hatten vorhin schon davon gesprochen, dass die Gelenke durch Bewegung ernährt werden. Und der andere Teil ist, dass wir ein möglichst normales Bewegungsausmaß brauchen, damit der Knorpel im gesamten Kniegelenk gleichmäßig belastet wird. Für einen Patienten ohne neurologische Begleiterkrankung ist es nicht so sehr wahrscheinlich, dass das alleinig zu einer Arthrose führt. Aber es kann schmerzhafte Muskelverspannung um das Kniegelenk herum geben. Bei Kindern, die eine spastische Parese haben, also eine starke Bewegungseinschränkung, sehen wir ganz ausgeprägte Muskelverhärtungen und Einschränkungen der Beweglichkeit und dann auch korrespondierend dazu entsprechende Knorpelschäden, zum Beispiel im Knie oder auch an den Hüftgelenken.
Vielen Dank für den Anruf, Herr Schmitz. Uns haben auch viele Fragen von Hörerinnen und Hörern per Mail erreicht. Eine möchte ich mal vorlesen von einer Hörerin. Sie schreibt, ich bin gerade 40 geworden und habe durch eine X-Beinstellung Arthrose in beiden Knien entwickelt. Zudem hat meine 11-jährige Tochter auch starke X-Beine. Ich fürchte, dass ihr dasselbe blüht wie mir. Ich habe gelesen, dass man bei Kindern im Wachstum eventuell durch einen Eingriff die Innenseite des Knies am Wachsen hindert und die Beine dadurch begradigt werden können. Herr Kirschner, genau. Können Sie da eine Einschätzung zu abgeben?
Unbedingt. Wenn die Mutter selbst eine Arthrose entwickelt hat und X-Beine, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Tochter das gleiche Schicksal erleidet, durchaus da oder groß. Und wenn diese X-Beinstellung schon ausgeprägt ist, dann würde man genau prüfen, wie viel das Kind noch wächst, wie groß das Kind ist. Und grundsätzlich gilt eine starke Abweichung von der Achse als relevanter Arthrosefaktor. Und die X-Beinstellung zeichnet sich da nochmal besonders aus. Also man würde beim wachsenden Kind durchaus diese Wachstumslenkung empfehlen, damit möglichst gerade Beine bleiben und dann auch mittelfristig keine Arthrose resultiert.
Eine weitere Frage, die uns per Mail erreicht hat von einem Hörer: Kann die tägliche Zunahme oder Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln helfen, eine Arthrose zu verzögern? Als Beispiel nennt er Glucosamin oder Kollagenpulver.
Für diese Medikamente ist in verschiedenen experimentellen Studien immer ein gewisser Therapieeffekt nachgewiesen worden. Es sind keine wesentlichen negativen Therapieeffekte nachgewiesen worden, aber insgesamt muss man einschätzen, dass diese Therapieeffekte eher gering sind. Also grob zusammenfassend, es schadet nicht, außer vielleicht Ihrem Geldbeutel. Der Effekt ist übersichtlich. Und wenn Sie sich selber ein Geschenk für Ihr Knie machen, nach dem Abendessen noch ein bisschen rumlaufen und Ihr Gewicht regulieren, dann sind Sie sicher auf dem richtigen Weg, langfristig eine Arthrose möglichst herauszuzögern.
Da gibt es ja eine ganze Reihe von Mitteln oder auch Methoden, die angepriesen werden, zumindest gegen Arthrose. Zum Beispiel pflanzliche Präparate wie die Teufelskralle, Ultraschall oder Mikrowellentherapie. Wie sieht es da mit der Studienlage, mit der wissenschaftlichen Evidenz für die Wirksamkeit solcher Maßnahmen aus?
Die Solche Maßnahmen haben häufig Schwierigkeiten, in experimentellen Studien einen entsprechenden Therapieeffekt nachzuweisen. Deshalb ist die Schulmedizin ein bisschen zurückhaltend dem gegenüber. Es gibt aber immer wieder einzelne Patientenberichte, die sehr gute Erfahrungen mit diesen Behandlungen berichten. Insgesamt ist es so ähnlich wie das, was wir eben von den Nahrungsergänzungsmitteln gesagt haben. Die Therapieeffekte sind übersichtlich, die Nebenwirkungen ebenfalls übersichtlich. Aber man darf sich, glaube ich, von solchen Präparaten nicht erhoffen, dass die Arthrose davon aufgehalten oder verzögert wird.
Jetzt haben wir eine weitere Hörerin in der Leitung. Am Telefon ist Frau Schaar aus Düsseldorf. Guten Morgen, Frau Schaar.
Einen schönen guten Morgen.
Schön, dass Sie anrufen. Bei Ihnen geht es um die Frage oder um den Zusammenhang zwischen Sport und Arthrose.
Ja, ich bin 84 Jahre alt und habe schon sehr lange Arthrose, Daumensattel, Knie sind das Schlimmste. Und hatte bis zur Pandemie immer so diverse Seniorengymnastik gemacht. Die Wassergymnastik war das Beste. Das ist jetzt alles weggefallen. Und mir ist aufgefallen bei der Wiederaufnahme dieser Gymnastik, dass ich da massive Probleme mit Kniebeugen habe. Die gehören zu, ich meine, die Gymnastik ist relativ milde, sagen wir mal, aber sollte ich bei Kniebeugen und Treppensteigen vorsichtig sein?
Herr Kirschner, ja, die ja. Frage, gibt es bestimmte Bewegungen, die sogar schaden können?
Zunächst mein Kompliment, dass Sie mit dem Lebensalter trotzdem körperliche Aktivität immer durchgehalten haben und so positiv erlebt haben, das kann ich nur ausdrücklich unterstützen. Wir sehen durch die Pandemie bedingt bei vielen Menschen, dass sie weniger körperliche Aktivität haben und dass das Wiederaufnehmen von körperlicher Aktivität zunächst mehr Beschwerden bereitet. Da sind sie also nicht alleine. Die Kniebeuge selber ist schon ein bisschen eine fortgeschrittene Übung. Das heißt, ich würde raten, zunächst spazieren zu gehen, zu schauen, ob sie nicht doch wieder eine Wassergymnastik machen können oder auch auf einem Ergometer Rad fahren. All das sind Dinge, die sie gut verkraften können. Und wenn die Muskelkraft im Knie, die kann man auch mit 86 wunderbar wieder trainieren, wenn man sich gut ernährt, wieder da ist, werden Sie auch wieder Kniebeugen machen können. Bleiben Sie aktiv.
Also grundsätzlich schaden Sie nicht.
Die Kniebeuge, wenn die Muskulatur ganz defizitär ist, dann wackeln Sie ja so bei der Kniebeuge hin und her. Das tut im Knie nicht gut. Solange Sie die Bewegung. Genau. Solange
die Muskulatur ist und darum mache ich weiterhin diese Gymnastik, um die Muskeln auch zu stärken.
Genau.
Ich mache viele Sachen in die Luft, also ich fahre Rad in die Luft.
Wunderbar, das ist perfekt und dann nimmt Ihr Knie auf keinen Fall Schaden.
Ich danke Ihnen.
Sehr gern.
Frau Schaar, vielen Dank für den Anruf nach Düsseldorf. Ich würde gerne noch einige Fragen weiterleiten, die uns per Mail erreicht haben. Ein Hörer schreibt, ich konnte vor fast einem Jahr wegen Arthrose, gerissenem Meniskus, Sehnen etc. kaum noch gehen. Im Februar bin ich gezielt in eine Ayurveda-Klinik in Indien für 8 Wochen gegangen, anschließend noch 6 Monate Medikamente und Umschläge. Nehmen wir daraus mal die Frage, konservative Arthrosebehandlung versus alternative Behandlungsmethoden wie Ayurveda oder auch Akupunktur. Wie ist genau die Studienlage dazu oder die Erfahrungslage?
Genau, die Akupunktur ist inzwischen nachgewiesen als wirksame Behandlung für den Knieschmerz. An der Kniearthrose oder Arthroseentwicklung selber ändert die Akupunktur natürlich nichts. Für die Allgemeinheit kann man, glaube ich, den beneidenswerten Reha-Verlauf mit 8 Wochen Ayurveda in Indien nicht empfehlen. Wenn Sie das können, kann man das sicher evaluieren. Aber was man zusammenfassend sagen kann, ist, dass konservative Therapien, wo man unter verringerter Gelenkbelastung die Muskulatur verbessert und über die Bewegung den Gelenken wieder mehr Ernährung gibt, durchaus relevante klinische Effekte erreichen kann. Und dazu kann man den Patienten jeweils nur raten.
Mhm. Eine weitere Frage von einer Hörerin. Sie schreibt, ich habe im linken Knöchel starke Arthrose. Kann ich Ihre Ratschläge, damit sind Sie gemeint, Herr Kirschner, zum Knie auch auf meinen Knöchel übertragen oder ist das anders zu beurteilen? Ich bin 81 Jahre alt.
Das Sprunggelenk ist schon ein bisschen anders zu beurteilen, weil es eine stärkere knöcherne Führung hat und weil wir es auch nicht über einen so großen Bewegungsradius belasten. Und für die Arthrose am Knöchel bieten knöchelhohe Schuhe und auch eine entsprechende Sohlenzurichtung, dass dieser verschlissene Bereich aus der Belastung rausgenommen wird, sicher eine gute Therapiealternative, die Sie mit Ihrem Orthopäden und mit dem Orthopädie-Schuhmacher sicher gut klären können.
Generell, das hatten wir vorhin schon einmal kurz angesprochen, das Thema, die Bedeutung des Schuhwerks. bei Arthrose? Vielleicht können wir da noch kurz ein paar Details geben.
Genau. Zwei wichtige Punkte. Wenn wir so auftreten mit schicken Schuhen, die Damen mögen sich jetzt nicht besonders angesprochen fühlen, mit harten Absätzen bekommt das Knie relativ starke Stoßbelastung. Jetzt haben wir selber einen Stoßdämpfer drin in Form unserer Oberschenkelmuskulatur. Wenn diese gut ausgebildet ist, können wir diese Stöße gut abfedern und der Knorpel leidet nicht wesentlich. Aber wir können natürlich auch an der Stoßbelastung selber ansetzen. Das heißt also, etwas weichere Schuhe oder Schuhe mit verbreiterten Absätzen und einem Pufferfunktion sind sehr günstig, weil im Knie letztlich viel weniger Stoßbelastung ankommt und der Knorpel dann natürlich auch weniger leisten muss. Mhm. Also es gibt durchaus an den Schuhen eine Reihe von Maßnahmen, die dem Arthrosepatienten auch entsprechend weiterhelfen.
Da setze ich mal an mit dem Thema Stoßbelastung. Da hat uns eine weitere Mail erreicht. Eine Mutter schreibt, meine 18-jährige Tochter ist seit ihrem 4. Lebensjahr Eiskunstläuferin und trainiert täglich. Natürlich mit vielen Sprüngen, harten, ungefederten Landungen auf dem Eis und belastenden Auf- und Abbewegungen in die Hocke bei den Pirouetten. Ich frage mich, ob diese Belastung auf dem Eis das Knie eher stimulieren und im Aufbau stärken in jungen Jahren oder ob diese Bewegungen eine frühe Arthrose provozieren können. Gibt es damit Erfahrungen?
Ich habe keine Studie zum Eiskunstlauf spezifisch im Kopf, aber wir können aus der Betreuung von jüngeren Patienten, die Leistungssport arbeitstäglich leisten, sagen, dass die Arthrose-Inzidenz bei diesen Patienten höher ist. Und leider ist der Eiskunstlauf, wie Sie beschrieben haben, mit den Sprüngen auf der harten Unterlage und den Bewegungen in tiefer Beugung als kniebelastend einzustufen. Ich würde also ein kleines bisschen zurückhalten mit diesem sportlichen Ehrgeiz umgehen.
Dann schauen wir zum Abschluss, jetzt haben wir noch ungefähr eine Minute Zeit, noch auf ein Thema, was die OP-Methodik betrifft. Es werden immer mehr Roboter eingesetzt, um Prothesen einzusetzen. Wie schätzen Sie diese Entwicklung ein und in welchen Fällen kann das tatsächlich ein sinnvolles Operationsverfahren sein?
Ja, es gibt eine lange Geschichte technischer Unterstützung für Operationen, um diese präziser durchzuführen. Vor etwa einer Dekade haben wir mal viele Erfahrungen mit der Navigation von Kniegelenken gesammelt. Dabei ging es auch, wie jetzt in der aktuellen Diskussion mit Robotern, darum, das Knie von der Achse präziser auszurichten. Damals hat man sehen können, dass man die Achse besser korrigieren konnte, ohne dass ein Effekt bei dem Patienten da war. Die Roboter können heutzutage noch mehr, sodass man da abwarten muss, was am Ende letztlich rauskommt. Eine generelle Empfehlung für Roboter kann man gegenwärtig noch nicht aussprechen.
Das nehmen wir als Schlusswort. Das war die Sprechstunde heute mit dem Schwerpunktthema Kniearthrose. Wann braucht es ein neues Gelenk? Vielen Dank an unseren heutigen Gesprächsgast Dr. Stefan Kirschner, Direktor der Orthopädischen Klinik der Vidia Kliniken in Karlsruhe und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Endoprothetik. Vielen Dank, dass Sie hier waren, Herr Kirschner.
Ja, vielen Dank.
Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Mein Name ist Lennart Pyritz. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und bis bald.